Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Partner der heutigen Ausgabe. Und das ist Tradegate Direct. Wir reden ja hier bei der Mission Money ständig über Aktien, Rohstoffe, die besten Strategien und natürlich auch über das Timing, aber eher selten über das Wo und das Wie deiner Trades. Dabei kann das am Ende einen echten Unterschied ausmachen. Gerade wenn du aktiv tradest, also nicht einmal im Monat deine Sparpläne aufstockst, sondern wirklich regelmäßig Positionen auf- und abbaust, dann spielen Dinge wie enge Spreads, hohe Liquidität und Ausführungsqualität natürlich eine massive Rolle. Wenn du ein aktiver Trader bist, solltest du dir unbedingt das Angebot von Tradegate Direct mal anschauen. Denn über die App handelst du direkt über die Tradegate BSX, das ist Europas liquideste Retailbörse. Dadurch werden deine Aufträge ohne zusätzliche Umwege ausgeführt. Broker, Market Making und auch Börsenzugang sind eng verzahnt und das sorgt für effiziente Handelsprozesse. Die Ordergebühren fallen übrigens dauerhaft weg. Depot und Verrechnungskonto sind inklusive. Nur die marktüblichen Spreads können natürlich anfallen, aber unterm Strich fließt dadurch eben mehr Geld in die eigene Performance. Setz deine Trades also nicht nur um, setze sie besser um. Schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Alle Infos und den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Donnerstag, der 18. Juni und wir sprechen über die überraschend falkenhafte US-Notenbank, das Ende der großen Euphorie bei SpaceX und den Kampf der Commerzbank gegen die Übernahme durch UniCredit. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt the one and only
Matthias Dvorak und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Es war Kevin Warrs erster Auftritt als neuer Fed-Chef und fürs Nix-Tun, tja, da konnte er die Märkte doch einigermaßen mit überraschen gestern, zumindest mal kurzfristig. Wie erwartet hat die US-Notenbank die Zinsen unverändert gelassen. Der Ton, der war aber doch etwas hawkischer, also etwas restriktiver, was den Zinspfad angeht, als man das so erwartet hätte von ihm. Und die Hälfte der Mitglieder im Offenmarktausschuss, die rechnen noch in diesem Jahr mit einer Zinserhöhung, 6 von ihnen sogar eher mit 2 oder mehr Zinserhöhungen. Und das, obwohl der Ölpreis ja massiv fällt und damit natürlich auch die Chance, dass die Inflation wieder runterkommt, wieder steigt. Entsprechend hat der Markt das jetzt alles auch schon so angepreist, denn laut FedWatch Tool der Chicagoer Börse ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September bei der übernächsten Sitzung, da ist noch eine dazwischen, auf 49,9% angesprungen vor 4 Wochen. Tja, da waren wir gerade mal bei 21%.
Tja, und der strengere Fed-Ausblick sorgte dennoch nur kurz für schlechte Stimmung an den Aktienmärkten. Gestern reagierten die US-Börsen noch mit Kursverlusten. Heute ist schon wieder eine satte Erholung angesagt. Japans Nikkei-Index sprang schon mal 1,5% auf ein neues Allzeithoch bei mehr als 71.000 Punkten. Der DAX kann momentan immerhin 0,5% zulegen und schaffte es wieder über die 25.000 Punkte. Und der S&P 500 steigt um fast 0,5%, während der Nasdaq 100 fast 2% im Plus ist.
Der Hauptgrund für die gute Laune ist natürlich vor allem der Ölpreis, der heute nochmal richtig kräftig fällt, auf jetzt $77 je Barrel. Und damit sind wir schon eigentlich fast wieder auf Vorkriegsniveau. Fehlen eigentlich jetzt nur noch knapp $5 das Barrel. Donald Trump hat gestern also das Memorandum of Understanding unterschrieben, das also die Waffenruhe absichern sollte. Und damit können jetzt die richtigen Friedensverhandlungen dann bald losgehen. Auch wenn da natürlich noch einiges an Unsicherheiten drin steckt und da sicher ja noch ein paar Haken und Ösen geschlagen werden, geht die Börse wieder zur Normalität über und hakt das Thema fürs erste Mal ab.
Tja, und die Normalität bedeutet momentan nichts anderes, als dass es mal wieder ein Tag der Halbleiterwerte war, denn die konnten kräftig zulegen. SanDisk stieg um 10%, Supermicro um mehr als 8% und Micron Technologies um 6%. Der iShares Semiconductor ETF, der quasi den gesamten Sektor abdeckt, der legte heute um mehr als 5% zu und notiert auf einem neuen Allzeithoch.
Ja. Der gute alte Halbleiter Dino Intel, der kam heute nochmal auf ein fettes Plus von rund 9%, nachdem Donald Trump angekündigte, der Chipkonzern werde zusammen mit Apple in Zukunft Chips designen, die dann in den USA gefertigt werden. Warum das die Unternehmen nicht selber verkündet haben, weiß auch kein Mensch, aber egal, Intel hat profitiert.
Die Devisen und die Anleihenmärkte, die sind übrigens nicht ganz so entspannt, was die Fed-Sitzung angeht, denn während kurzlaufende US-Staatsanleihen kräftig gestiegen sind, sind die Kurse ganz schön gefallen. Entsprechend klettert der Dollar dann auf einen neuen höchsten Wert seit mehr als einem Jahr und der Dollarindex, also der den Dollar gegenüber einem Korb aus den wichtigsten Währungen zeigt, der kletterte wieder über 100.
Dass sich der DAX heute übrigens so gut geschlagen hat, ist irgendwie doch einigermaßen überraschend, denn es sind ganz schön viele Schwergewichte, die da in der Verliererliste ganz vorne dabei sind im deutschen Leitindex, jeweils mit Rücksetzern zwischen 4% und 5%. Da war einiges los, also so gesehen ist das halbe Prozent echt überraschend. Ganz vorne dabei sind alle drei großen deutschen Autokonzerne und auch SAP kommt weiterhin irgendwie so gar nicht zurück in die Spur. Der Softwarekonzern fällt nämlich auf den tiefsten Stand seit 2,5 Jahren. Also so richtig traut die Börse den KI-Plänen von SAP irgendwie nicht über den Weg.
Und bei den Autokonzernen, da herrschte heute Sippenhaft, nachdem der neue BMW-Chef diese Woche ja eine Gewinnwarnung für dieses Jahr ausgegeben hat. Der Margendruck ist groß, auch wegen des schwächelnden China-Geschäfts. Das hat die Börse ein wenig überrascht. Daher gab es heute gleich zwei kritische Analystenkommentare für die Aktie. Jefferies senkte sein Kursziel für BMW beispielsweise jetzt auf nur noch 70 Euro die Aktie.
Zu den großen Tagesgewinnern dann wiederum gehörte Siemens Energy mit einem Kursplus von fast 5%. Laut einem Bericht des Manager-Magazins arbeitet nämlich das Unternehmen wohl an der Abspaltung eines Geschäftsbereiches mit doch immerhin 17.000 Mitarbeitern und 5,7 Milliarden Euro Umsatz. Und solche Maßnahmen findet die Börse natürlich irgendwie meistens gut, denn da ist die Chance groß, dass da mehr Wert gehoben wird, wenn das mehrere Unternehmen sind.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Personio für alle Unternehmer unter euch. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Zahltag oft alles andere als Routine, sondern jeden Monat aufs Neue ein Stresstest, manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Genau hier setzt Personio Payroll an. Mit automatischer Datenübernahme direkt aus dem HR-System, integrierten Compliance-Prüfungen und fehlerfreien Abrechnungen läuft die Lohnabrechnung deutlich effizienter und vor allem zuverlässig. Das alles in einem System, das lokale Anforderungen erfüllt. Heißt konkret weniger Stress, weniger Fehler und Mitarbeiter, die pünktlich ihr Gehalt bekommen. Mit der All-in-One-Lösung von Personio, von Recruiting über Personalverwaltung bis hin zur Lohnabrechnung, steigern bereits über 15.000 Unternehmen in Europa ihre Produktivität und gewinnen Zeit für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Alle Infos findet ihr auch unter personio.de/missionmoney.
Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Die Abspaltung der Abspaltung dann sozusagen.
Genau.
Großer Tagesverlierer in den USA sind Accenture und SpaceX. Die große Euphorie ist wohl hier erstmal durch. Elon Musks neues Spielzeug verliert heute fast 9% und nähert sich in großen Schritten wieder der Erstnotiz von $150 an.
Ja, da ist schon wieder rum mit der Party. Die Beratung Accenture, die brach heute um fast 18% ein. Das war richtig übel, nachdem das Unternehmen die Jahresprognosen bei der Präsentation der eigentlichen Quartalszahlen nach unten korrigieren musste.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Ja, und ich kenne noch eine, die heute ein weiteres Kapitel bekommen hat. Ihr ahnt es schon, wir reden mal wieder über die Übernahmeschlacht zwischen der UniCredit und der Commerzbank. Die Italiener würden Deutschlands zweitgrößte Privatbank ja gerne komplett übernehmen, aber die würden gerne selbstständig bleiben. Soweit ist das ja auch bekannt.
So ist es. Und diese Woche, genauer gesagt eigentlich in der Nacht auf Mittwoch, da lief dann das freiwillige Übernahmeangebot der UniCredit an die Aktionäre der Commerzbank aus. Eine Nachfrist bis zum 3. Juli wird es zwar geben, aber auch schon jetzt ist das Ergebnis eigentlich beachtlich und eine echte Überraschung.
Bevor wir es jetzt aber verraten und darüber sprechen, springen wir mal kurz zum Wochenanfang. Denn da hatte die UniCredit nämlich den Ton verschärft. In einer Mitteilung hieß es sinngemäß, wenn die UniCredit auf der Hauptversammlung genug Unterstützung bekommt, könnte sie sämtliche anteilseigener Vertreter im Aussichtsrat austauschen. Und der bestellt bekanntlich auch den Vorstand. Damit wäre also der Job von Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp in Gefahr.
Definitiv. Die Reaktion folgte aus Frankfurt natürlich prompt und zwar in Form einer Antwort von Frederik Werning, Gewerkschaftssekretär und Mitglied im Aufsichtsrat der Commerzbank. Mit dieser Drohung lasse UniCredit-Chef Andrea Orsell endgültig die Maske fallen, sagt Werning. Arbeitnehmervertreter könnten nicht einfach ausgetauscht werden.
Der Bankenexperte Volker Brühl, Geschäftsführer des Frankfurt Center for Financial Studies, der sieht das deutlich pragmatischer. Er meint, Tabula Rasa seien die einzige Option, die UniCredit eigentlich bei der Commerzbank habe. Es ist völlig normal, dass bei einer feindlichen Übernahme der Vorstand und Aufsichtsrat des übernommenen Unternehmens ausgetauscht werden, sagt Brühl. Wie soll denn die UniCredit auch mit einem Top-Management arbeiten, das das Vorhaben rundherum ablehnt?
Ja, da hat er natürlich irgendwie durchaus einen Punkt, ehrlicherweise. Aber jetzt schauen wir mal auf die Zahlen, denn da wurde es diese Woche richtig interessant. Die UniCredit besitzt aktuell nämlich 27% der Commerzbank-Aktien, hat Kaufoptionen für weitere 3% und hält zusätzlich Finanzinstrumente. Und dann lief am Dienstag eben die Frist für das freiwillige Angebot aus.
Und das Ergebnis, das so viele überrascht hat, lautet wie folgt. Mehr als 12% der Commerzbank-Aktien wurden der UniCredit tatsächlich angedient. Das ist doch eine überraschend große Menge, wenn man bedenkt, wie unattraktiv das Angebot auf dem Papier ist. Die UniCredit bietet für eine Commerzbank-Aktie nämlich nur 0,485 eigene Aktien im Tausch an. Und der Wert dieses Angebots, der lag lange unter dem Kurs der Commerzbank-Aktie. Wer also seine Aktien tauscht, muss im schlechtesten Fall sogar bis Juli 2027 auf seine neuen UniCredit-Aktien warten.
Tja, da stellt sich natürlich die Frage, wer macht sowas? Privatanleger natürlich offensichtlich eher nicht. Brühl erklärt, die Aktien stammten aus Derivategeschäften mit Finanzinvestoren und das sei grundsätzlich natürlich auch zulässig.
Aber genau hier wird es auch heikel, Peter, denn die Commerzbank behauptet, diese Investoren seien nicht unabhängig von der UniCredit. Das Ziel der UniCredit sei es, die eigene Position in der Wahrnehmung des Marktes künstlich aufzublähen. So hat es zumindest Commerzbank-Chefin Orlopp bereits Anfang Juni in einer Stellungnahme formuliert. Die Frankfurter haben deshalb auch die BaFin eingeschaltet.
Tja, und die Commerzbank hat eine Strafanzeige gegen unbekannt gestellt wegen Marktmanipulation und Irreführung. Sind also ganz schön schwere Geschütze und die UniCredit hat natürlich erwartungsgemäß überhaupt nicht gut das Ganze aufgenommen. Die Commerzbank sei nicht berechtigt, die Integrität des Bieterverfahrens zu untergraben, indem sie unbegründete Vorwürfe erhebt. So kam dann die Antwort aus Mailand. Und jetzt hat sich auch die UniCredit an die BaFin gewandt, weil die Commerzbank angeblich unzutreffende und irreführende Informationen verbreite.
Also sind beide Seiten bei der BaFin aufgeschlagen. Man kann so sagen wie im Kindergarten. Der Streit eskaliert also immer weiter. Aber was bedeuten die Zahlen eigentlich konkret? Inklusive der angedienten Aktien könnte die UniCredit ihren Anteil jetzt auf insgesamt 42% aufstocken.
Das mit dem Kindergarten ist absolut zutreffend. Die meisten Beobachter gehen jetzt davon aus, dass das bereits für eine Mehrheit auf der Hauptversammlung reichen könnte. Denn die ist ja in der Regel recht spärlich besucht. Im Mai 2027 stehen dort dann 8 von 10 Aufsichtsräten der Arbeitgeberseite zur Wahl.
Jetzt muss man natürlich auch noch über den Bund sprechen. Der ist mit immerhin 12% noch immer zweitgrößter Aktionär der Commerzbank.
Er hatte das Institut 2008 in der Finanzkrise damals gerettet und sich das Recht gesichert, zwei Vertreter für den Aufsichtsrat vorzuschlagen. Auf der Arbeitgeberseite sitzt dort momentan die ehemalige Bundesbank-Vizepräsidentin Sabine Lautschläger-Pleiter, die noch bis 2029 gewählt ist.
Aber selbst deren Abwahl könnte die UniCredit theoretisch mit einer einfachen Mehrheit auf der nächsten HV beantragen. Brühl hält das allerdings für unwahrscheinlich. Die UniCredit werde den Bundesvertreter auch schon aus taktischen Gründen sicher erstmal drin lassen. Der kann ohnehin nichts verhindern, sagt er.
Der Bund ist also doch ziemlich machtlos hier. Er lehnt das Übernahmeangebot ja ab, unterstützt die Strategie der Eigenständigkeit und er kritisiert auch das aggressive Vorgehen der UniCredit. Aber in den vergangenen Wochen und Monaten beschränkte sich die Unterstützung im Wesentlichen auf ähnlich klingende Mitteilungen, egal ob sie von Bundeskanzler Merz, Finanzminister Klingbeil oder der Finanzagentur kamen.
So, jetzt lass uns mal noch kurz auf die Bewertung des Angebots schauen. Mittlerweile bietet die UniCredit ja tatsächlich eine kleine Prämie, aber wirklich nur eine ziemlich winzige. Denn auf Wochensicht stieg die Commerzbank-Aktie um 4,7%. Die UniCredit legte aber mit einer Plus von 11,5% deutlich stärker zu. Dadurch ergibt sich beim Tausch jetzt einen kleinen Aufschlag von immerhin 1%.
Im Vergleich zu einem Pflichtangebot, das oft eine Prämie von 20% oder sogar 30% bietet, ist das natürlich immer noch verschwindend gering. Trotzdem, Bankexperte Brühl bleibt bei seiner Einschätzung, die er auch schon zu einem früheren Zeitpunkt abgegeben hat. Die Sache ist gelaufen.
Da bin ich mal gespannt, ob er da recht behalten wird. Das sieht man natürlich in Frankfurt naturgemäß irgendwie anders. Brühl sagt aber auch, die UniCredit sollte nicht unterschätzen, wie groß der Aderlass bei der Commerzbank im Falle einer Übernahme wäre. Das Risiko sei also groß, die besten Angestellten zu verlieren. Denn wer hat schon Bock auf das Hauen und Stechen während einer Integration, fragt Brühl. Antwort natürlich kaum jemand.
Du hast es ja vorhin angesprochen, noch läuft die verlängerte Frist, also bis zum 3. Juli. Mal schauen, wie viele Commerzbank-Aktien die UniCredit bis dahin noch einsammeln kann. Mein Eindruck ist, langsam wird's doch echt brenzlig für die Commerzbank. Wenn die BaFin die Bank nicht raushaut, dann bleiben ihr eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten, um die Übernahme aus Italien da noch zu verhindern.
Ja, und in dem Fall sollte man wahrscheinlich nicht auf die BaFin wetten. Die hat ja auch andere Sachen zu tun an der Stelle, als sich um so Nationalinteressen zu kümmern. So, Marcinio, ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf für heute. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können.